Podcast statt. Der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
Die Bundesliga und damit auch der VfB Stuttgart befinden sich in der Länderspielpause. Zeit für uns, ein bisschen aufs große Ganze zu blicken mit einem Gast bei uns. Hallo Philipp.
Hallo Christian.
Und der Gast, den wir heute bei uns im Studio haben, ist Jürgen Kramny. Hallo Jürgen.
Ja, hallo zusammen.
Müssen wir wahrscheinlich nicht mehr sehr vielen vorstellen. Ehemaliger, langjähriger Trainer der zweiten Mannschaft beim VfB Stuttgart, auch der Profimannschaft dann. Die erste Frage, wie geht's dir denn?
Ja, danke, mir geht's soweit gut. Ich bin fit, bin gesund.
Ja.
Das Allerwichtigste, hab zwischendurch erstmal mehr Zeit, auch um die Familie mich zu kümmern. Und bin viel auf Sportplätzen unterwegs, schaue mir viele Spiele an, viele Trainingseinheiten und verfolge natürlich den VfB von morgens bis abends.
Ja. Freut die sich denn, die Familie, dass du mehr Zeit für sie hast?
Ja, also bisher glaube ich schon, dass es gut funktioniert. Also ich habe mir es auch ein bisschen schwieriger vorgestellt, aber anscheinend passen meine Frau und ich ganz gut zusammen und haben das eigentlich ganz gut im Griff.
Das ist eine sehr gute Basis. Du hast nach deiner Zeit beim VfB noch ein Intermezzo gehabt in Bielefeld. Jetzt, wie gesagt, hast du gesagt, bist viel unterwegs, schaust viele Spiele. Wie ist das als Trainer? Man hat da ganz oft, oder zumindest auf unserer Warte gibt es Kollegen, die warten tatsächlich drauf, sitzen auf Kohlen, um den nächsten Job irgendwie zu bekommen. Wie ist es bei dir?
Nein, also muss ich ehrlich sagen, so ist es nicht. Also ich schaue mir wirklich vieles an aus Interesse und will natürlich Entwicklungen verfolgen. Und wenn sich was ergibt, dann ja, es hätten sich Sachen ergeben können, aber die habe ich jetzt allesamt abgelehnt, weil ich nicht der Meinung war, dass es das Richtige ist. Jetzt im Moment ist es sowieso schwierig, jetzt haben wir Mitte, Ende März. Ja. Um was geht's da? Da geht's um Feuerwehr. Klassenerhaltsgeschichten und so weiter. Ja. Also kannst du im Endeffekt nur Feuerwehrmann spielen und das wollte ich auch nicht jetzt in der Situation.
Gehst du oder bist du auch dann zu explizit auf Vereine zugegangen, sagen, kann ich mal diese klassische Hospitanz bei euch machen, mal so zwei Wochen irgendwie in den Betrieb reinschnuppern, um dich auch einfach weiterzubilden?
Ja, habe ich auch gemacht, aber ich werde es nicht hinstellen und sagen, wo das war, sondern ich war viel unterwegs bei Verbänden auch, bei Vereinen, habe mich mit vielen Beratern getroffen, habe international Netzwerk ein bisschen Pflege betrieben und einfach die Zeit genutzt, wie es halt sich so ergeben hat. Und deswegen war ich auch nicht immer daheim, also auch da wieder gab es so ein paar Dinge, die sich ganz gut ergänzt haben und ja, unser Sohn ist natürlich auch ein Thema, der spielt ja auch Fußball. Meine Tochter, die macht das auch ihre beruflichen Wege, also da kann man das ja natürlich auch begleiten und es ist auch wichtig, dass man das tut.
Da kommen wir nachher noch dazu zum Sohnemann, auf jeden Fall mal kurz.
Wir haben ganz viele Sachen, über die wir natürlich sprechen wollen und deswegen sind wir, glaube ich, froh, auch rein terminlich, ne, dass es so ein bisschen in die Pause reinfällt. Natürlich diskutieren wir über dieses 1-1 des VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim, blicken aber natürlich auch ein bisschen zurück auf die Abstiegssaison des VfB Stuttgart, mit der du ja, Jürgen, dann in der Schlussphase auch als Trainer in Amt und Würden warst und versuchen mal rauszufinden, gibt's Parallelen, gibt's vielleicht Unterschiede und wollen da mal ein bisschen reinschauen. Dann natürlich auch, weil es eben auch ein großes Steckenpferd von dir ist, immer noch die Jugendabteilung, hast du ja gerade angesprochen, die U21 des VfB, über die es immer noch sehr, sehr viele Diskussionen gibt und auch die A-B-Jugend drunter. Und das Allerbeste ist, wir haben ja euch da draußen im Vorfeld ein bisschen gebeten, Fragen zu stellen. Und das habt ihr auch rege gemacht. Deswegen wird das so eine Geschichte, dass wir versuchen immer mal wieder, wenn wir diese Diskussionsblöcke haben, eure Fragen mit einflechten zu lassen in diese Diskussion. Bedanken uns jetzt schon ganz herzlich für eure Teilnahme. Und ich würde mal sagen, also Philipp und ich haben uns so ein bisschen unterhalten. Wir haben gesagt, wir wollen das machen wie Jochen Breyer und Felix Magath, nur in gut. Ja, deswegen freuen wir uns, Jürgen, dass du da bist. Und ich würde sagen, an erster Stelle steigen wir doch mal ganz kurz noch ein, über dieses Spiel zu reden, oder? Am vergangenen Wochenende gegen Hoffenheim.
Ja, richtig.
Habt ihr es alle gesehen?
Ja, ich war im Stadion. Ich hoffe, ihr auch vielleicht.
Ja, du hast gearbeitet. Nee, ich habe die Kneipe meiner Wahl genommen. Ich war davor allerdings beim DFB-Pokal-Halbfinale der U19 Junioren und bin dann zurück in die Stadt gefahren. Ja, war aber schon zu spüren, was ich nachher auch im Stadion irgendwie gezeigt hat, also die Zuschauer waren heiß und auch der VfB hat eigentlich, zumindest was die Mentalität angeht, die in den letzten Wochen regelmäßig auf den Platz bringt, wieder ein ordentliches Spiel gemacht. Das Endergebnis ist natürlich mit dem Unentschieden was dich in der Situation, in der du gerade dich befindest, nicht wirklich weiterbringt, oder Jürgen?
Ja, also es ist eine Serie, wo sie auch sich selber so auferlegt haben, mit 5 Spielen, die von der Art und Weise anders waren wahrscheinlich wie die anderen Spiele. Allerdings nur 5 Punkte aus diesen 5 Spielen, ist natürlich auch wieder nicht die Bilanz. Ne? Das sind hat man sich sicherlich auch mehr vorgestellt, aber ich glaube, dass die Mannschaft stabiler geworden ist, nicht mehr so viel zulässt. Das hat man gesehen. In der ersten Halbzeit hatten sie die besseren Chancen mit Eswein, die erste, wo Baumann hält. Mhm. Dann die zweite an Pfosten, Andreas Beck, wo ein bisschen Pech war, wo der Ball an der Linie tanzt quasi und dann doch nicht reingeht. Und daneben muss man natürlich auch anerkennen, dass die Hoffenheimer natürlich Qualität haben im Umschaltspiel. Fußballerische Mittelfeld natürlich sehr gute Leute mit dem dabei, mit Kreditsch und so weiter. Da haben sie natürlich richtig gute Kicker drin. Kramaric hat dann irgendwann aufgedreht. Ja, das ist 0-1 vor der Halbzeit. Nach der Halbzeit die große Chance, Kaderabek zum 2-0, ja, Pfostenkopfball. Hat man ein bisschen Glück gehabt. Und dann aber so nach und nach, glaube ich, hat sich der VfB da reingebissen und es wurde besser. Und Hoffenheim hat verpasst, das zweite Tor zu machen. Ich glaube, das aber für mich persönlich war die entscheidende Situation, als Joel Linton so halb gelb-rot gefährdet vom Feld musste. Weil der hat unheimlich wehgetan. Der hat immer wieder die Leute beschäftigt, war körperlich aktiv da. Und ich glaube, das hat dem VfB gut getan. Da haben sie gemerkt, der beste Zweikämpfer von Hoffenheim ist aus dem Feld, zumindest im Offensivbereich. Und dadurch haben sie sich mehr getraut, nach vorne zu spielen. Und das 1-1 war dann so eine erzwungene Situation. Abgewehrte Flanke, danach gerückt und daneben den Ball in die Mitte gebracht. Und dann macht Zuber das 1-1. Und dann auf einmal war es wieder, ja, war Leidenschaft da, waren Zuschauer waren da. Und dann hätten wir es vielleicht zum Schluss mit der einen Situation, wo Askar Djiba dann den einen halben Schritt vielleicht zu spät kam, sogar noch gewinnen können.
So fasst man Fußballspiele zusammen übrigens, ja, Kollege Meisel.
Ja.
Wie ging es dir denn, Jürgen, so während des Spiels, kurz nachdem der VfB den Ausgleich erzielt hat, so 70., 75. Minute, wir haben uns oben ein bisschen auf der Medientribüne angeschaut und uns so gegenseitig die Frage gestellt, würdest du den Punkt jetzt nehmen? Und eigentlich alle haben dann gesagt, ja, wahrscheinlich schon, bevor hinten noch irgendwie einer reinfällt. Oder hättest du dann eher sogar gesagt, hätte man noch auf Sieg spielen müssen?
Na gut, wenn man natürlich die Hoffenheimer kennt, dann weiß man ganz genau, dass sie in der letzten Viertelstunde immer auf Sieg spielen. Das haben sie in der Champions League auch gezeigt. Dadurch sind sie 3-mal auf die Schnauze gefallen. Man hätte es vielleicht mit mehr Risiko angehen können, weil es unheimlich viele Räume nachher gab. Ich glaube, als Didavi reinkam, der hat natürlich 2-mal dann die falsche Aktion auch gesetzt, hat er den einen Ball hat er prallen lassen, also muss er sich aufdrehen im Strafraum. Also da waren schon noch Möglichkeiten da, aber ich glaube, das letzte Risiko wollte man nicht gehen, weil wir gesagt hat, jetzt haben wir gegen so viele Mannschaften vor uns immer die Punkte komplett gelassen, jetzt nehmen wir den einen und das ist auch was wert.
Was auffällt auch, finde ich, in diesen von dir angesprochenen letzten 5 Spielen, da hat eine gewisse Stabilität Einzug gehalten und die scheint System zu haben. Das heißt, Weinzierl hat sich auf ein 3-5-2 festgelegt. Wie siehst du das Spielsystem, beziehungsweise ist das überhaupt von so großer Bedeutung für eine Mannschaft oder ist es eigentlich, ja, irgendwie eine Grundordnung, mit der man rausgeht, aber ja, wie wichtig ist ein tatsächliches festes Spielsystem für eine Truppe?
Ja, man hat's ja gesehen. Also man hat am Anfang versucht, verschiedene Dinge zu machen, aber hat natürlich immer zu viel Gegentore bekommen. Und dann irgendwann brauchst du eben auch Sicherheit. Ne? Castro hat gar keine Rolle gespielt eine Zeit lang. Dann hat man ihn eben jetzt doch in das zentrale Mittelfeld gestellt, weil man eben dann auch diese paar Phasen Ballbesitz dann auch mit einem ballsicheren Spieler braucht. Aber die drei hinten sind natürlich Zweikämpfer. Ja, mit Pavard hast du einen guten Fußballer, der ein gutes Auge hat. Mit Kabak natürlich einen, der unheimlich bissig ist und hungrig ist. Kempf hat sich da jetzt in eine gute Rolle reingespielt und ich denke, dadurch wissen auch die Offensivleute, dass sie eben auch mal was nach vorne machen dürfen und es nicht gleich Probleme gibt, wenn wir dann mal den Ball verlieren. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied zu den anderen Spielen. Allerdings ist nicht viel passiert, außer dass du Hannover geschlagen hast. Und jetzt bist du 3 Punkte an Schalke dran, an Augsburg 5. Und die musst du erstmal aufholen. Der nächste Spieltag ist für mich ein ganz entscheidender.
Wie wirkt das Konstrukt Mannschaft, Trainer als Gesamtes auf dich von außen betrachtet? Ich hatte ganz, am Anfang hatte man das Gefühl als Beobachter, die finden gar nicht so wirklich zusammen. Ja, auch das hat sich auch in der Sprache ausgedrückt. Markus Weinzierl hat immer von der Mannschaft und vom Trainerteam gesprochen, anstatt das irgendwie als ein Gesamtes zu nehmen. Ja, da scheint sich was getan zu haben. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, dass eben natürlich auch mit dem Wechsel vielleicht auf der Sportvorstandsebene dann eben auch was anderes passiert ist, dass die Mannschaft dann eben noch mehr zusammengerückt ist, alle an einem Strang dann wirklich gezogen haben. Und das war, glaube ich, das Leipzig-Spiel war so dieses erste, wo man dann auch mal einen Rückstand gedreht hat, beziehungsweise ein Ausgleichstor nach einem 0-1 gemacht, nach einem frühen 0-1. Und das war, glaube ich, so ein Punkt, wo die Mannschaft gemerkt hat, okay, so kann es vielleicht gehen, auch wenn wir es danach nicht die Ernte eingefahren haben, durch einen komischen Freistoß dann das Spiel verloren, kann man sich in eine andere Richtung geben. Aber ich glaube, das gibt Vertrauen. Und wenn man natürlich in jedem Spiel 10 Torchancen zulässt, dann weiß man, wie das ist. Dann ist es kein gutes Zeichen für eine Mannschaft, die hinten steht. Und da hat man dran gearbeitet. Und ich merke schon, dass da eine Einheit jetzt entstanden ist, die vorher nicht so da war.
Exakt, da sind Szenen vorgefallen gegen Spielende, die uns aufgefallen sind, die wir so bisher in den Vorwochen nicht gesehen haben. Und zwar, als dann die Nachspielzeit angezeigt war, ich glaube 4 Minuten oder sowas, da stand wirklich nahezu die komplette Ersatzbank mit zusammen Trainer, der schon gar nicht mehr in der Coachingzone stand und haben wie wild rumgefuchtelt in den Himmel und den Schiedsrichter dazu animiert abzupfeifen, sind bei jeder Abwehrszene, obwohl es jetzt nicht mehr wirklich dramatisch war, aber die sind mitgegangen, da hast du wirklich gemerkt, alle sehnten jetzt diesen Abpfiff herbei. Das habe ich so in den Wochen zuvor und in der Hinrunde nicht erlebt beim VfB. Ist das sowas, nimmt man das dann auch als Trainer mit wahr, wenn du an der Seitenlinie stehst und hinter dir die Mannschaft, die fiebert mit quasi und schiebt dich mit raus aus der Coachingzone? Ist das so etwas, was nochmal so einen extra Push gibt, auch für einen Trainer?
Ja, also ich meine, wenn du natürlich kommst als neuer Trainer und übernimmst eine Mannschaft, die natürlich so schlecht dasteht, musst du erstmal versuchen, Kleinigkeiten in deine Richtung zu bringen und dann kommen die Ergebnisse nicht, beziehungsweise verlierst klar. Und dann musst du erstmal das Vertrauen in der Mannschaft wieder gewinnen. Und ich glaube, das war jetzt der Fall. Er hat auf die richtigen Spieler gesetzt. Er hat dann auch die richtigen mitgenommen, die genau das vorleben. Auch wenn du erstmal nicht spielst, musst du natürlich auch ein Teil der Mannschaft sein. Und ich habe oft genug in so einer Situation auf dem Platz gestanden. Deswegen weiß ich ganz genau, wie es ist, wenn die Leute draußen mitgehen. Mhm. Wenn dann wirklich noch jede Grätsche, wenn der Ball ins Ausgespielt wird, wenn das bejubelt wird, das bringt dir so viel Prozente auf den Platz und dann hast du ein gutes Gefühl und dann irgendwann gewinnst du auch mal gegen Hoffenheim wieder 2-1, weil das ist letztendlich auch ein Erfolg dieser Mannschaftsleistung dann.
Ich hab schon Situationen in der Bundesliga erlebt, da haben Profis, die auf dem Platz standen, den Trainer umgegrätscht an der Seitenlinie. Ich muss überlegen, welcher Trainer das noch war damals. Das fällt mir nicht mehr ein.
Ja, aber das war eine Riesenaktion damals. Ich bin froh, dass ich mich nicht verletzt habe in der
Situation. Die Dame meines Wissens, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Die Dame gegen Wolfsburg.
Ja. Nee, war nicht gegen Wolfsburg, war gegen HSV zu Hause. In der letzten Minute haben wir es 2-1 gemacht durch Maxim auf der rechten Seite durchgegangen und Gravitz sein Kopfballtor und dann sind wir los und auf einmal war Glatter ist hier auf dem Rasen und dann hat es halt Bumm gemacht und aber beide haben wir.
Wäre heute vielleicht ein Fall für einen Videobeweis damals hat, war es noch nicht so aktuell. Ja. Wir haben auch einen taktischen Rückblick nochmal auf dieses Spiel und so ein bisschen auch auf das große Ganze beim VfB Stuttgart, denn wir haben ja seit letzter Woche eine neue Rubrik und da würde ich sagen, hören wir mal rein.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Andreas Beck gehört beim VfB zu den Spielern, die eine gute Saison spielen. Eigentlich ist er schon seit dem ersten Spieltag eine wichtige Stütze und war auch in den schwierigen Phasen bisher zumindest ein Lichtblick. Was ihn vor allem auszeichnet, ist seine Spielintelligenz, vor allem in der Defensive. Da weiß er einfach ganz genau, wann er wohin zu laufen hat. Hat zum Beispiel ein sehr gutes Timing im Anlaufen und läuft da einfach so an, dass der Gegner sich nicht drehen kann und ihn nicht überspielen kann. Und es passiert ihm zum Beispiel auch kaum, dass er mal einen Gegner im Rücken übersieht und laufen lässt. Das macht ihn zu einem sehr guten Pressing-Spieler und vor allem zu einem sehr guten Spieler für komplexe Pressing-Rollen. Das heißt, er kann mit großen Räumen umgehen, er kann mit Situationen umgehen, wo viele Gegner um ihn rumstehen, wo die Zuordnungen nicht so klar sind. Und da macht er einfach wenig Fehler in solchen schwierigen Situationen. Das ist eine Qualität, die seine Trainer für so einen kleinen taktischen Kniff nutzen können. Das hat Hannes Wolf schon gemacht, das macht Markus Weinzierl aktuell, dass halt einfach der Rechtsverteidiger flexibler und weiträumiger verteidigt als der Linksverteidiger und dass man dadurch halt eine Organisation hat, wo die anderen Spieler ein bisschen übersichtlichere Aufgaben haben. Und dadurch kann man sich auch zum Beispiel einen defensiv nicht ganz so starken Spieler leisten. Auch nach vorne macht das gut, also vor allem seine Positionierung ist sehr stark, sein Hinterlaufen ist vom Timing her super und er hat auch ein ordentliches Passspiel, wie man jetzt zum Beispiel am Wochenende sehen konnte bei dem Assist gegen Hoffenheim und insgesamt macht ihn das zu einem sehr wertvollen Spieler, auch wertvoller als ein Spieler wie Pablo Maffeo, der vielleicht ein bisschen mehr Technik im Fuß hat, aber eben in diesen ganzen kleinen Entscheidungen auf Platz noch nicht so diese Wahnsinnsroutine und Konstanz mitbringt.
Ja, vielen Dank an Jonas Bischofberger, der für uns jetzt Woche für Woche so ein bisschen den taktischen Blick auf die Spiele des VfB Stuttgart legt. Ihr habt es gehört, es ging allen voran um Andreas Beck, der auch beteiligt war an diesem wichtigen Ausgleichstreffer gegen den VfB. Und Jürgen, Jonas hat uns auch auf Twitter eine Frage für dich zukommen lassen. Er ist nämlich dort unterwegs als @VfB-taktisch. Und er würde gerne wissen, sollte eine Mannschaft klare Stärken und eine klare Identität haben oder ist es wichtiger, komplett zu sein? Wie siehst du die ganze Gemengelage momentan?
Also komplett zu sein ist ja für den VfB ist quasi ganz schwierig. Wenn du natürlich in so einer Situation bist, dann kannst du gar nicht komplett sein. Also ich denke, dass du einfach das Spielermaterial jetzt nutzen musst. In so einer Situation die besten Spieler, die am besten zusammen funktionieren, auf den Platz zu bringen, mit ihren Vorteilen in der Defensive sowie in der Offensive und da eben eine gute Mischung auf dem Platz zu haben. Ja, weil ich glaube, komplett sind die großen Teams, die Champions League spielen, die können alles, die können verschiedene Varianten auch im Spiel umstellen und ich denke mal, wenn du in so einer Situation bist, da geht es um Kleinigkeiten und das hat er ganz gut analysiert, das was den Andreas Beck angeht. Ich denke, dass er natürlich auch einer ist, der schon so lange in dem Geschäft ist, dass er natürlich auch weiß, wenn es mal kritisch wird, und es war ja kritisch auch, was seine Person angeht, dann muss er noch mehr Gas geben, das hat er gemacht, dann hat er sich eben auch den Respekt in der Mannschaft erarbeitet und dann kommen eben solche Vorlagen am Wochenende dazu, auch mal ein Fasstor. Und das macht natürlich auch Eindruck bei den Mitspielern und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig dann.
Ein Aspekt, der mir noch so auffiel, den Jonas jetzt nicht beleuchtet hat, ist der, dass Andi quasi aus seiner Position heraus schon extrem stark coacht. Also er spricht mit Kabak, der quasi neben ihm spielt, spricht er Türkisch, dirigiert viel. Er hat den Santi vor sich, halb links, den er da so ein bisschen schiebt. Also das ist, glaube ich, auch wichtig. Vor allem, weil es zumindest 45 Minuten lang vor der Trainerbank passiert, dass du dann oder dass man als Coach die Option hat, hey, ich habe da noch einen, der versteht einfach das große Ganze und greift entsprechend ein, weil ganz grundsätzlich, das ist mir beispielsweise in La Manga aufgefallen, im Trainingslager ist der VfB oder scheint eine Mannschaft zu sein, die relativ wenig kommuniziert auf dem Platz. Also es hat wenig Spieler, die da quasi proaktiv auf ihre Kollegen zugehen und das ist natürlich auch ein Faktor oder kann einer sein.
Ja, natürlich. Es ist natürlich, wäre immer wünschenswert, wenn du die Faktoren im Zentrum hast und nicht auf der Außenbahn, weil da ist natürlich rechts, links, da sind natürlich alle vor dir, du kannst überall natürlich Einfluss nehmen. Als Außenspieler musst du natürlich irgendwann immer gucken, dass du deine innere Linie dann auch nicht aus den Augen verlierst, dass sie dir nicht die Bälle durchstecken und so weiter. Wenn Kramaric da irgendwann immer da auf der Seite rumtaucht, dann ist es nicht so einfach. Oder Schulinton und so weiter, die können dann schon merken schon, ob du mal den Raum an dir gibst. Und beim 1-1 zum Beispiel, da hat er so ein bisschen nach vorne spekuliert und der Ball ist natürlich unglücklich dann in seinen Rücken rein.
Ja.
Das wäre sicherlich ein Thema, wo man natürlich von innen raus das Ding coachen muss. Ne? Das kannst du außen nicht mehr regeln.
Ja.
So.
Wir haben auf Instagram auch noch eine Frage bekommen zu dieser ganzen taktischen Gemengelage beim VfB. Stefan Walli würde gerne wissen, wie viele Systeme braucht eine Mannschaft wirklich oder reicht eigentlich eins, das dann wirklich funktioniert und die individuellen Stärken der Leistungsträger fördert? Spricht das auch so ein bisschen auf diese Komplettheit der Mannschaft zu? Wie siehst du das?
Ja, ich denke einfach, du brauchst eigentlich zumindest zwei Konzepte. Das heißt, ein Defensivkonzept und ein Offensivkonzept. Die solltest du eigentlich immer haben. Aber mittlerweile dadurch, dass der Gegner oft mit 3-4-3 oder 3-5-2 spielt, ist es natürlich auch nochmal was anderes, vorne mit einer Spitze zu spielen oder vielleicht mit zwei dagegen. Also ich denke, da musst du vielleicht auch mittlerweile drei Systeme zumindest so ein bisschen in petto haben. Was natürlich das Beste ist, wenn du dein Ding durchbringen kannst und das immer wieder funktioniert aufs Gleiche, weil dann haben die Jungs Vertrauen, dann wissen sie, wie die Abläufe sind, dann werden sie Selbstvertrauen daraus schöpfen können und natürlich auch hoffentlich dann Spiele gewinnen gemeinsam.
Ich denke, gerade auch deswegen ist beim Markus Weinzierl gerade Pragmatismus Trumpf so ein bisschen. Er hat jetzt sein Ding gefunden und das funktioniert zumindest in einem gewissen Rahmen und jetzt entweder so Augen zu und durch, entweder es reicht oder es reicht eben nicht.
Nicht gereicht hat es 2016 für den VfB Stuttgart. Und da versuchen wir jetzt mal vielleicht mal so ein bisschen den Bogen zu spannen zu der Situation vor 3 Jahren und jetzt. Jürgen, wie nimmst du die Situation gerade beim VfB wahr? Philipp hat es gerade angesprochen, so ein bisschen, da scheint sich was gefunden zu haben, so eine Art Stabilität. Ich erinnere mich ganz persönlich beispielsweise an auch diesen 5-1 gegen Hoffenheim damals, wo man dann auf die Tabelle geschaut hat und gesehen hat, so, boah, das müsste eigentlich reichen. Und am Ende kam dann punktetechnisch nicht mehr viel und ehe du dich versahst, warst du unten. Gibt's für dich Parallelen, auch beängstigende Parallelen zu 2016 oder wirst du sagen, das ist eine komplett unterschiedliche Geschichte gerade?
Es ist unterschiedlich, allerdings wissen wir ja noch nicht, wie die Endphase ausgeht. Also bei mir war es ja so, dass ich als Interimstrainer damals vor der Winterpause in 4 Spielen 5 Punkte geholt habe. Ja, wir haben dann das erste Spiel in Dortmund gleich verloren. Das war natürlich war klar, dass du da normalerweise schwierig was holen kannst. Dann hast du Bremen zu Hause gehabt, in Mainz einen Punkt und dann zum Schluss gegen Wolfsburg vor der Winterpause gewonnen. Da war noch das Braunschweig-Pokalspiel, was auch noch mal ein bisschen Auftrieb gegeben hat. So, und dann bist du nach der Winterpause raus und hast aus 5 Spielen 13 Punkte geholt. Mhm. Das heißt, du warst richtig eigentlich in einem guten Flow drin. Dann kann ich mich noch erinnern, dann haben wir Hertha BSC Berlin gehabt. Ja, 2-0 gewonnen, Serie D macht Tor, macht er ja nicht so oft damals. Und alle feiern und alles ist super. Und am Sonntagmorgen trainieren wir und Daniel Ginczek reißt sich das Kreuzband in der letzten Aktion im Training, also in seinem ersten Training, wo er zurückgekehrt ist. Und da habe ich schon gemerkt, okay, alles klar, es läuft sportlich zwar, aber dann kommen so kleine Begleiterscheinungen, wo es dann heißt, okay, jetzt mach mal langsam hier, das ist alles schön und gut, aber die Bäume wachsen nicht in den Himmel, da gibt's schon noch einen, der guckt da ein bisschen danach. Und dann haben wir so einen kleinen Dämpfer gekriegt. Dann haben wir trotzdem in Schalke 1-1 gespielt und dann hast du Hannover zu Hause. Und das war natürlich ein Spiel, wo du, ja, wo Robin Duttner vor, in der Woche vorher sagt, dann 6 Punkte aus der englischen Woche war dann, ja, mit Hannover, Gladbach und Hoffenheim zum Schluss. Ja, 6 Punkte müssen schon sein, ne? Und dann verlierst du zu Hause gegen Hannover 2-1, obwohl du 35-2 Torschüsse hast und zwei Standardsituationen, ja, und das war natürlich unglücklich. Dann hast du Gladbach, verlierst du 4-0 und dann haben wir die Reaktion gezeigt gegen Hoffenheim mit dem 5-1. So, und dann haben wir ein paar Dinge gehabt, Verletzungen mit Seredier, Großkreuz, Gentner, Rupp und so weiter, wichtige Faktoren. Und dann haben wir genau diese Phase gehabt, die der VfB natürlich zwischen vor Weihnachten und nach Weihnachten hatte, mit 2 Punkte aus 8 Spielen. Damals waren es 2 Punkte aus 9 Spielen aus den letzten. Und wenn du natürlich in die letzten 6 reingehst, dann hast Bayern München zu Hause, Dortmund zu Hause, und dann weißt du, was da passieren kann.
Gab es auch so ein, sag ich mal, irgendwo im zwischenmenschlichen Bereich, also man spricht ja oft davon, der Trainer hat die Kabine verloren, ist so ein klassischer Satz. Also ist ja da auch vielleicht, weil Spieler, die als Achse dienen hätten sollen oder Führungsspieler waren in dieser Situation, durch die Verletzung gar nicht so nah beim Team waren, was ist da irgendwas weggebrochen? Man hatte ja einfach von außen das Gefühl, wer hat denen den Stecker gezogen? Ja,
ja, also es waren natürlich die Mentalitätsspieler wie Seredier, der natürlich auch schon vor Weihnachten der wichtigste Spieler eigentlich war auf dem Platz, der natürlich auch gesteuert hat und gemerkt hat, wenn einer nicht so richtig mitzieht und wenn natürlich viel in der Kabine gesprochen wird, war damals auch schon der Fall, also die standen ja auch, haben nach 13 Spielen 10 Punkte. Ja, also wenn man das jetzt alles mal hochrechnet zu meiner Zeit, hat man nochmal die Klasse locker halten müssen. Auch mit 21 Spielen 23 Punkte musst du die Klasse halten, wenn man es hochrechnet auf die Saison. Im Nachhinein haben dann eben die 3 gefehlt gegen Hannover wahrscheinlich. Und dann kommst du in so ein Fahrwasser rein, Kabine verloren. Ich glaube, die Kabine war nie so da, dass man sagen könnte, das ist jetzt der Hauptpunkt. Die Spieler waren erfahren. Man hatte sicherlich das Thema gehabt mit den Innenverteidigern, mit Niedermeyer, der beerdigt war, dann wieder auferstehen lassen, dann mit Schwab, Verträge nicht verlängern und so weiter. Da kamen natürlich viele Faktoren zusammen. Im Nachhinein ist man immer schlau, aber es kam auch keiner auf die Idee zu sagen, pass mal auf, Kramny, du erreichst die Kabine nicht mehr, jetzt müssen wir was anderes machen. Also in der ganzen Zeit kam nie einer auf mich zu und hat gesagt, ja, da müssen wir was anderes machen.
Ich finde auch das Retrospektiv ganz interessant. Gerade die Verletzungen, die du angesprochen hast. Ich erinnere mich an dieses Auswärtsspiel in Ingolstadt. Da hat sich Kevin Großkreuz verletzt und am Ende hast du nach 3-1 Rückstand noch 3-3 gespielt. Und auch das war ja so ein Moment, wo du dann eigentlich mit einem positiven, mit einem Push rausgehst und sagst, jetzt haben wir trotzdem hier noch einen Punkt mitgenommen. Und dann gab es diesen Strudel, der immer weiter nach unten ging. Wann war denn für dich oder gab es für dich diesen Moment, wo du gemerkt hast, Scheiße, uns entgleitet das gerade alles. Das kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr gedreht.
Ja, also hast du richtig bemerkt. Also nicht nur Ingolstadt, auch Darmstadt war ja dieses 2-2. Da weiß ich noch, da liegen wir 0-1 hinten, dann ja. Machen wir 2-1. Dann kommt der Tüton raus, steht zwischen den Leuten und der köpft ihn rein. Also normalerweise musst du das Ding runterpflücken, dann gewinnst du da vielleicht. Darmstadt war ja auch in unserem unmittelbaren Umfeld. Dann hast du Leverkusen zu Hause. So. Und dieses Spiel war natürlich nicht eingeplant. Das war, glaube ich, das, was jeder gesagt hat. Leverkusen waren auch in einer schlechten Phase. Haben über Roger Schmidt-Helle diskutiert, ob das noch passt. Dann gewinnen die bei uns 2-0. Und dann bist du natürlich unter Druck. So, dann hast du diese Geschichte gehabt, ich weiß auch, mit Ostern freigeben und so weiter. Das ist ja alles Quatsch. Also das macht ja jeder normal. Also ich habe den Jungs 3 Tage freigeben, aber an zwei Tagen waren sie beschäftigt. Habe natürlich nicht damit gerechnet, dass sie dann ihre Bilder aus Paris und London und keine Ahnung was über Instagram posten. Das war jetzt nicht der Plan. Ich habe gedacht, die gehen zu ihren Familien und feiern dann Ostern zusammen, so wie ich es auch gemacht habe, um einfach nochmal Kraft zu tanken. So, und dann hast du aber trotzdem Ingolstadt, wo du dann natürlich danach zurückkommst mit diesem 3-1 und dann 3-3, wo alle sagen, okay, Großkreuz mit Muskelbündelriss noch weitergespielt, fast bis zum Schluss und du holst den einen Punkt, der wertvoll war. Nur dann war klar, dann kommt Bayern München. So, und da sitzt man in Bayern München, bereiten uns vor, haben das erste Mal so richtig umgestellt, haben auf Fünferkette umgestellt, haben auch das gut vorbereitet und dann passiert am Frühstückstisch Christian Gentner krank, Martin Harnik krank, Alexandro Maxim krank. So, und dann musst du wieder neu basteln. Und das sind natürlich alles Punkte. Klar, haben wir gegen Bayern dann 3-1 verloren, obwohl es mal zwischendurch 1-2 stand und Konter durch Costa zum Schluss. 3-1 verloren, okay. Und dann war Augsburg. Und Augsburg hast du dann eben schlecht gespielt. Aber mit dieser schlechten Leistung hättest du trotzdem ein 0-0 holen können. Dann haben wir dann im Strafraum über den Ball und die machen das 1-0. Und dann war natürlich klar, mit so einer Leistung reicht es natürlich gar nicht. Jetzt rutscht man wieder hinten rein. Weil ich kann mich daran erinnern, als wir gegen Hoffenheim dieses 5-1 hatten, dann kamen die Journalisten nach dem Spiel zu mir teilweise und haben gesagt, Herr Kramny, wie fühlt man sich im Niemandsland der Tabelle? Da sage ich, sag mal, seid ihr eigentlich noch ganz sauber? Wie kann man mir so eine Frage, wisst ihr eigentlich, wo wir herkommen? Und wir sind noch, gar nichts ist durch. Wie viel brauchen wir noch? Ja, 2-3 Siege werden wir sicher brauchen. Ja, und dann kamen nachher diese Themen halt, ja gut, was hat er denn da gesagt? Und ja, das ist, also das sind natürlich, kommen nachher Punkte zusammen. Und dann brauchen wir nicht drüber reden, war natürlich, kam Dortmund und dann kam dieses ominöse Bremen-Spiel.
Am Montagabend.
Montagabend, erste Montagabendspiel in der Geschichte, Tabellen 16er gegen Tabellen 15er, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt noch. Und alle sagen, wir boykottieren das Spiel, weil das sind gegen Montagsspiele. Ja, haben wir dann hier 2000 Zuschauer im Training gehabt, bevor wir abgeflogen sind, war okay. Aber dann halt, ja, in Bremen gab es diesen, da gab es richtig auf die Fresse, sage ich es mal. Nach dem 3-2 haben wir dann eben 3 Tore selber geschossen. Also wirklich, das war wirklich so, als wenn du ein paar Spieler von uns in grüne Trikots gepackt hättest und dann eben, ja, wie so ein Ding ins Rollen kommt, kommt dieses 6-2. Vorgeschichte natürlich auch klar. Ja, wir haben noch überlegt, der Aufsichtsrat hat Druck gemacht, was ihr müsst was machen, das geht so nicht weiter. Haben wir dann gemacht, wir sind ins Kurztrainingslager, ins Allgäu ursprünglich, bis wir festgestellt haben, im Allgäu liegt Schnee. Und dann kam eben mein Präsident Robin auf die Idee, ach komm, 2 Stunden ins Allgäu, dann fliegen wir halt 2 Stunden nach Mallorca und bereiten uns da vor. Da habe ich schon gemerkt, Kloß im Hals, oh Gott, wenn man das den Spielern verkauft, dann ist schon mal schwierig, aber wenn man es natürlich der Öffentlichkeit verkaufen muss. So, aber genau das war ja das, was der Verein gedacht hat. Genau das Gegenteil, beweist man denen jetzt, scheißegal, zu dem Zeitpunkt Mallorca, hin oder her, wir machen das jetzt und es geht gut. Und dann halten sie alle die Klappe. Ist ja nicht gut gegangen.
Was ich faszinierend finde, ist, wie sehr dieser ganze Spielfilm bei dir noch im Kopf abläuft. Also du weißt noch ganz genau, welcher Spieltag, wie liefen die Spiele auch innerhalb dessen. Und dann gab es, wie gesagt, dieses Trainingslager und dann war, glaube ich, vorletzter Spieltag Heimspiel Mainz, was dann auch nach Führung noch verloren ging. Eine Frage, die uns erreicht hat, die vielleicht so ein bisschen daran anschließend gestellt werden kann von @242, der fragt, wie groß ist dein Anteil am Abstieg? Oder haben wir als offene Frage gestellt, was würdest du, gibt es etwas, das du anders machen würdest und wenn ja, was, rückblickend?
Na gut, als Trainer bist du immer mitverantwortlich, in wie viel Prozent man das ausdrücken muss. Ich war letztendlich der Letzte mit dem Rührstab in der Hand, das ist nun mal so. Allerdings hat man natürlich die letzten 2-3 Jahre vorher auch schon mehr oder weniger darum gebeten, dass es vielleicht mal klappt. Hm. Es ist natürlich tragisch, dass es jetzt mit mir so passiert ist. Nochmal den Anteil in Prozente zu fassen, das ist ja gar nicht möglich. Ich war ein Teil von der ganzen Geschichte, aber es gab auch Leute sicherlich, die ihren Beitrag hätten leisten können, müssen vielleicht sogar, damit man es noch in die richtige Richtung lenken kann. Nur jedes Spiel ist einzeln gewesen nachher. Ja? Dann hast du dich eben von Woche zu Woche von Situation zu Situation weitergeschleppt und hast dann überlegt, was können wir machen, jetzt auf die verletzten Spieler zu reagieren, auf das zu reagieren. Ich denke, ich habe alles probiert, was möglich war. Zum Schluss haben wir sogar die Viererkette plus Torwart noch gewechselt. Ja, da haben auch dann welche gesagt, Aktionismus, auf einmal vorher haben sie alle gefordert. Ja, ich kann mich auch an Pressekonferenzen erinnern, da haben wir die ersten 4 Spiele nach der Winterpause, haben alle gewonnen. Ja, wann wollen sie mal wechseln? Ja, warum soll ich jetzt wechseln? Es läuft doch alles, es ist doch alles okay. Ja, aber der VfB hat die sicherste Bank Deutschlands. Also ich kann mich noch gut an solche Parolen daran erinnern. Und ja, wie gesagt, wenn der Verein der Meinung gewesen wäre, man kann da nochmal einen Impuls setzen, dann wäre ich der Letzte gewesen, der gesagt hätte, natürlich. Aber von mir aus zu sagen jetzt, ich gebe jetzt auf und so weiter, das kam ja nicht in Frage. Ja, wir hatten ja noch die Chance die letzten 2 Spieltage. Dann kommen Mainz und Christian Gendron kommt nach der Verletzung zurück und wir machen es 1-0. Mhm. Und es waren 40 Grad im Stadion, die Stimmung war gut und dann eben 1-1, 1-2 und dann auf einmal kommen die Füße, dann wackelt alles natürlich und dann hast du gemerkt, ja, war nicht mehr in der Lage, dann dagegen zu halten. Und der Gegner war natürlich auch gut. Also Mainz hat damals um die Europa-League-Plätze gespielt, sind auch da reingekommen. Das darf man alles nicht vergessen. Also die waren da richtig gut. So, und dann kommst du am letzten Spieltag Wolfsburg. Ja, was hättest du da erreicht? Was hättest du da noch holen müssen? Ich hab's vorgebetet, dass es noch möglich ist. Aber letztendlich, wenn du die Spielerköpfe natürlich anguckst, dann weißt du, okay, alles klar, das war's wahrscheinlich.
Ein Impuls gesetzt hat der VfB in dieser Saison, indem er nämlich ja quasi antizyklisch gehandelt hat und nicht den Trainer entlassen hat, sondern den Sportdirektor freigestellt. Und nicht wenige behaupten, seitdem läuft's. Wie wichtig ist so eine Beziehung Trainer-Sportdirektor für das große Ganze, beziehungsweise für die Mannschaft? Wie sehr wirkt sich das aus auf eine Truppe? Wirkt sich's überhaupt aus?
Ja klar, also die merken schon, ob es Innenleben passt oder nicht passt, ob der Trainer ist am Spieltag für die Mannschaft verantwortlich, der muss sie einstellen, der muss im Spiel coachen, der muss in der Halbzeit die richtigen Worte wählen, wenn es notwendig ist, wenn dann natürlich Dinge passieren, die vielleicht nicht so abgesprochen sind, wenn natürlich der Manager dann in selber vielleicht das Wort ergreift, was ja passiert sein soll, dann ist es natürlich nicht glücklich und das darf auch nicht sein, also da muss jeder seine Aufgabe kennen. Man kann nach dem Spiel alles besprechen, kann dem Trainer vorwerfen, dass er die falsche Taktik, die falsche Aufstellung, alles gewählt hat, aber am Spieltag gibt es nur die 90 Minuten gemeinsam, da müssen alle an einem, da gibt es nicht, du bist schlecht, ich bin gut, weil ich es jetzt anders gemacht, sondern da geht es nur darum, jetzt die 90 Minuten, alles raushauen, alle, und dann können wir nachher analysieren, und ich glaube, das war jetzt sicherlich in den letzten Spielen so der Fall, man hat dann nichts gemerkt, es war alles ruhig, Trainer hat seine Aufgabe machen können, gemeinsam mit seinem Trainer natürlich eben vorbereiten, nachbereiten, und dann eben hat der Thomas sich zwischendurch geäußert, und ich denke, das war genau richtig dann.
Damit wäre die Frage von Jusfra 1893 beantwortet, die nämlich auch gestellt hat nach der Beziehung Trainer-Sportdirektor. Um jetzt mal das Ganze mal zu projizieren auf die aktuelle Situation, Jürgen. Es ist jetzt mittlerweile davon auszugehen, würde ich sagen, dass am Trainer festgehalten wird, es sei denn, es passiert noch ein Kompletteinbruch. Hältst du dieses Konstrukt, so wie es jetzt gerade dasteht, aus Präsident, Sportvorstand, Trainer, Profikader, für stabil genug, um entweder so oder über die Relegation die Klasse zu halten?
Ja gut, was soll sich jetzt verändern, wenn noch eine Person dazukommt? Also ich glaube, dass man das Trainerteam jetzt unterstützen muss. Da sind genügend Leute drin mit Erfahrung. Ja, also Andi Hinkler, der ist auch ein Fußballlehrer, der ist ja jetzt auch mit da drin oder wird demnächst erhalten. Aber er ist auf jeden Fall jetzt regelmäßig da. Da haben wir genügend Manpower, um alles aufzuarbeiten, alles umzusetzen mit der Mannschaft. Präsident gibt nach außen die Richtung vor. Mitzelsberger ist dazwischen, zwischen Präsidium und Mannschaft und muss da auch gucken, dass er die Ruhe weiter beibehält. Ich glaube, das ist wichtig. Und dann kommen eben die sportlichen Aufgaben, und Kaderplaner will er ja dazu holen oder ein Sportdirektor, das ist ja alles, ja, aber ich glaube nicht, dass das jetzt das Thema sein sollte, sondern jetzt muss man einfach gucken, so wie die letzten 5 Spiele gelaufen sind, von der Stabilität her. Und dann musst du nach Frankfurt fahren. Das wird sicherlich nicht einfach. Und der nächste Spieltag ist halt einfach, du spielst Sonntagabend das Abschlussspiel des Spieltags. Davor spielt Schalke in Hannover und Augsburg in Nürnberg. Und dann weißt du schon, was da im Spiel steht, glaube ich. Ja,
ich glaube, den Fokus nicht verlieren, das ist so zumindest mal das Rezept für die nächsten Wochen. Ja, entscheidender Spieltag steht an nach der Länderspielpause. Auch ihr könnt versuchen, das Saisonfinale, die 8 Spiele, die noch sind, so ein bisschen vorzuprognostizieren, so durchzuspielen. Wir haben nämlich einen Tabellenrechner auf Stuttgarter Nachrichten.de oder beziehungsweise einen Nicht-Abstiegsrechner. Da kann man alle Spiele durchtippen und dann sehen, wo der VfB am Ende der Saison landet. Du hast gerade mehrfach den Thomas Hitzelsberger angesprochen, Jürgen, beziehungsweise erwähnt. Der ist ja auch in dem ganzen, als neuer Sportchef, auch in dem ganzen Kontext des Unterbaus nicht unwichtig für die kommenden Wochen und Monate, für alles, was nach der Saison ansteht. Ja, man hat die U21, die auch nicht arg viel besser dasteht als die Profis in der Regionalliga. Auch das, deine alte Mannschaft, die du lange Jahre gecoacht hast. Wie sehr oder wie positiv kann die neue Position von Thomas Hitzelsberger sich auswirken auf die Gesamtwahrnehmung des Unterbaus im Verein, die ja in den letzten Jahren ja auch durch Aussagen oder Tätigkeiten von Herrn Reschke an Bedeutung verloren hat, das muss man so klar sagen.
Ja, er kennt natürlich die ganzen Abläufe im NLZ, er kennt die Mannschaften, er kennt die Spieler. Dementsprechend sollte er natürlich auch, sagen wir mal, als Sportvorstand muss er ja Visionen haben, muss natürlich schon Gedanken darüber machen, wann welcher Spieler vielleicht mal für den Profikader auch wirklich eine Rolle spielt, nicht einfach nur reinzuschmeißen, sondern auch dauerhaft eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist eigentlich der Plan vom VfB immer gewesen, das umzusetzen, ist nicht immer gelungen. Aber in dieser Form, glaube ich, wenn man so lange da in diesem Bereich drin war, sollte man dann schon versuchen, auch das dann auch umzusetzen in der ersten Mannschaft. was mit der zweiten Mannschaft natürlich passiert ist. Ich meine, der hängt da genauso mit drin, da hat er auch seine Aktien drin. A-Jugend ist natürlich gut, keine Frage, da reden wir über was Positives, aber die zweite Mannschaft ist auch zusammengestellt worden in dieser Konstellation, Thomas, als NNZ-Leiter. Also da hat man sicherlich auch nicht alles richtig gemacht. Also von dem her muss man da schon schauen, dass man alles wieder richtig auf den Weg bringt. Das sind jetzt ein paar Ziele, die jetzt überall anzustreben sind und ich bin mal gespannt.
Gut, man hat ja mit Marc Stein und mit dem Benedikt Köpp zumindest mal gegengesteuert, indem man diese blutjunge Truppe so ein bisschen altern hat lassen in der Winterpause und ihr auch zumindest versucht, Stabilität zu verleihen durch zwei erfahrene Recken. Luca Mack hat einen Anschlussvertrag bekommen. Also es sieht alles zumindest danach aus, dass man sie nicht einfach absteigen lässt und in der Bedeutungslosigkeit verschwinden lässt, wie es teilweise echt einfach ausgesehen hat am Anfang der Saison. Zumal der VfB ja auch Identität verlieren würde als Verein, der schon immer für gute Jugendarbeit bekannt war. Wie siehst du die Zukunft? Du bist nahe dran, du hast natürlich da auch noch einfach exzellente Kontakte. Wie siehst du die Zukunft der zweiten Mannschaft ganz generell im Verein? Wie wird sie gesehen? Auch intern.
Ja, jetzt mittlerweile ist es kein Thema mehr, sagen wir mal, diese Abmeldung, die im Raum stand. Allerdings muss man auch sagen, kann es natürlich jetzt in der Oberliga enden. Ja. Und das ist natürlich, wäre natürlich für die Spieler eine Katastrophe, meiner Meinung nach. Und das hätte man natürlich auch in der Vorbereitung zur neuen Saison oder zur alten Saison besser vorbereiten müssen. Ja, diese Spieler, die jetzt dazu kamen, das ist alles schön und gut. Aber ist es in einer Situation, wo die jungen Spieler extrem viel Druck haben, auch weil sie wissen, die jetzt da sind, wie geht's nächstes Jahr weiter? Schafft man das überhaupt? Ja, kann sein, dass Groß Asbach absteigt, dass Aalen absteigt, dann steigen 5 ab aus der Regionalliga und dann bist du vielleicht auch dabei. Und dann Oberliga ist halt wirklich, ich meine, dann ist halt Freiberg, Bissingen und so weiter angesagt. Ne? Und das ist dann schon was, wo die Jugendspieler natürlich auch drüber nachdenken. Und das ist sicherlich jetzt was, wo man wirklich versuchen muss, unbedingt in dieser Regionalliga drin zu bleiben. Vorher haben wir immer gesagt, wir müssen in der dritten Liga bleiben, jetzt müssen wir in der Regionalliga bleiben. Also man hat seine Ansprüche da auch extrem reduziert. Und das ist eigentlich sehr schade, weil ich weiß, wie es ist, wenn man in dieser dritten Liga wirklich mit den Jungs nach Osnabrück fährt, nach Rostock, was weiß ich. Das ist einfach, das macht so einen Spaß, die Jungs da zu sehen, wie sie wachsen können an diesen Aufgaben. Und das ist sicherlich verloren gegangen.
Gehen wir mal davon aus, dass sie den Klassenerhalt schaffen. Ist eine Regionalliga-Mannschaft das richtige Pflaster, um für Bundesliga auszubilden? Oder es ist eigentlich so eine Zwischenliga, wo du sagst, pff, ja, so wirklich bringt es uns auch nicht weiter.
Na, man muss halt überlegen, was man mit den Spielern natürlich vorhat. Also ich sage jetzt mal, diese reine Klasse, die wird es wahrscheinlich nicht sein, aber sag mal, die Gewöhnung an den aktiven Fußball, ich sage jetzt mal, wenn er natürlich die Spieler schon im zweiten Jahr A-Jugend vielleicht dann eben schon aktiven Fußball erleben, ein Jahr, zwei Jahre und dann kann man immer noch über eine Ausleihe nach. Da gibt es ja verschiedene Module, die man dann auch wählen kann. Aber wichtig ist, dass halt die Spieler rechtzeitig gefordert werden und nicht dann irgendwann hochkommen in die zweite Mannschaft, kicken Regionalliga oder vielleicht Oberliga und denken, sag mal, also spielen wir hier in Freiberg und sag mal, was soll denn das hier eigentlich? Vorher haben wir Bundesliga gespielt, also A-Jugend-Bundesliga, B-Jugend-Bundesliga und jetzt kicken wir hier auf dem Dorf. Also Regionalliga ist auch schon teilweise so, Stadt Allendorf und was weiß ich, wo du da hin musst, das ist schon nicht so. Wie gesagt, dritte Liga war da schon ein anderes Umfeld. Aber die Spieler müssen es wissen und egal was passiert, sie müssen durch. Das sind junge Spieler und die meisten, sind wir doch mal ehrlich, wer schafft es denn mit 17, 18? Das ist eine Handvoll und die meisten kommen jetzt aus dem Ausland, aus England, ja, die sind ein bisschen athletischer, ein bisschen, ja, da ist ein bisschen mehr Spielwitz vielleicht drin im Moment. Und da muss man eben den Jungs halt eine Übergangsphase geben und das ist das Ziel von den Verantwortlichen, dass sie das auch erkennen. Und dann eben auch mit den Spielern richtig umgehen. Ja, und dann muss ich halt mal einen Jungen an die Seite nehmen und sagen, pass auf, das ist dieses Jahr, das nächste halbe Jahr dein Plan und das haben wir mit dir vor. Und dann müssen wir es auch durchziehen und dann müssen wir gucken, dass die Jungs ihre Schritte gehen. Ja, und das ist egal auf welchem Niveau trotzdem möglich. Ich hoffe mal, dass es trotzdem in der Regionalliga bleibt, weil das wäre jetzt letztendlich das Minimalziel, was man noch als Zwischenschritt und so hat.
In die S-Bahn-Liga will keiner irgendwie, ne? Schöne Grüße an die Stuttgarter Kickers.
Ja, pass auf.
Aber ja, Jürgen, es ist trotzdem ein interessanter Punkt, weil du hast die Mannschaft ja jahrelang in der dritten Liga betreut, die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart, haben wir uns ja damals auch oft genug getroffen, in Asbach und auf der Waldau und so weiter. Wie geht man dann mit einem Spieler in so einem Zwischenstadium, sag ich mal, um? Also wenn er sich auf dem Sprung befindet zwischen Jugend und möglicherweise Profikader, wie findet man da den richtigen Ton? Was sind die Herausforderungen da als Trainer?
Ja, man muss den Jungs immer das Gefühl geben, dass jetzt genau das deine Mannschaft ist. Also das nützt ja nichts, wenn du einen Ausflug zu den Profis machst und denkst jetzt, hey, das ist jetzt meine Truppe, weil da sind geilere Typen drin, ja, das macht alles mehr Spaß dort und so weiter. Wenn du wieder runterkommst, und das ist ja immer Hoffnung machen, Hoffnung verlieren, und dann keine Leistung bringen. Das ist ja meistens dann das Kriterium, was dann das Ausschlusskriterium für die Jungs ist. Das heißt, sie müssen sich immer auf das einlassen und da musst du ganz nah dran sein. Viele Gespräche führen, den Jungs zwischen ihren Arsch treten. Das gehört auch dazu. Die müssen wissen, hoppala, ich bin nicht hier. Ich kann immer den Ausspruch, auch ich trainiere bei den Profis, das ist ein Unterschied, Profis jetzt zu uns. Ja, oben ist alles schneller, ja, warum spielst du unten langsamer? Und so ist es oft halt auch. Ja. Da kommen sie und meinen, okay, es reichen hier 30%, aber die reichen halt auch nicht. Ja. Und das ist das, was die Jungs lernen müssen. Und wenn sie das rechtzeitig lernen und merken, dann kommen sie auch in die richtige Richtung. Und dann werden sie sich auch durch Rückschläge nicht aus der Bahn bringen lassen, weil das ist natürlich klar, oben macht super viel Spaß, das ist Aufmerksamkeit. Ja, da kommst du als Jünger hoch und alle sagen, hey geil, schön, dass du da bist. Früher hat man erstmal Gras fressen müssen, bis mal gut warst.
Guter Ansatzpunkt. Wie groß ist denn die Gefahr, abzuheben? Also beispielsweise, wir hatten die Kollegen Aidonis, die schon Profiluft geschnuppert haben, ein paar Minuten dann gespielt haben. Wie groß ist die Gefahr, dann abzuheben und dann, ich sag mal so, in Leroy Saneske Ebenen zu kommen und in 20.000 Euro teuren Jacken dann plötzlich beim DFB aufzutauchen? Also was tut man dann, um dagegen anzugehen, dass die Jungs abheben, dass sie sich für vielleicht zu gut halten?
Also Leroy Sané ist natürlich ein Ausnahmespieler.
Das steht außer Frage.
Und deswegen ist der natürlich auch speziell. Ich habe mit Norbert Eggert über ihn auch mal gesprochen. Der sagt wirklich, es war mit 17 auch nicht zu erkennen, will er jetzt Sänger werden, will er Beachboy werden oder will er Fußballer werden. Wenn man gefragt hat, natürlich, ich will Fußballer werden. Aber so die Ernsthaftigkeit, die kommt halt auch erst dann. Ja, er hat seinen Style, er hat das, was er liebt es. Aber er kann sich mittlerweile auch erlauben, weil er Leistung gebracht hat. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wenn du dir mal was erreicht, oder wenn du mal Leistung gebracht hast, dir einen Status erreicht hast. Und da meine ich nicht einen Profivertrag. Ein Profivertrag hat für mich null Status. Mhm. Da steht ein bisschen mehr Geld drin. Und das heißt aber nicht, dass du die Eintrittskarte in den Profifußball hast. Die kommt dann erst, wenn du mal 50 Spiele gemacht hast in der ersten Liga oder in der zweiten, je nachdem. Und dann hast du so langsam mal so eine Basis. Aber vorher wirklich da noch nicht. Und deswegen muss der Trainer immer nah dran sein, auch die Verantwortlichen im Verein. Wenn sie merken, da geht einer dir aus dem Ruder, dann musst du den halt schnappen und musst mit dem viele, viele Gespräche führen, damit er eben auch bei dir bleibt. Weil das Problem ist ja auch, die gehen ja dann auch schnell woanders hin. Weil dann finden sie den ja wieder gut. Ja? Und das ist ein riesengroßes Problem.
Muss die Branche da vielleicht auch so ein Stück weit versuchen, das Rad zurückzudrehen? Die Spieler, die hochkommen, werden immer jünger, die absoluten Ausnahmetalente mal außen vor gelassen, ja. Aber ganz generell ist es halt so, dass heute schon, wenn du ein 18-, 19-Jähriger, wenn er nicht ganz oben ankommt, der denkt schon, ja gut, ich schaff's nicht mehr, ja. Diese Geduld, die man früher hatte, beziehungsweise auch die,
ja.
Es fängt schon damit an, wenn Reporter oder Kommentatoren oder Beobachter heute einen 30-Jährigen für Alteisen quasi bezeichnen. Ja, damit geht's ja schon los. Ja. Kann man das überhaupt noch, dieses Rad zurückdrehen? Weil die Jungs werden ja, die sind schneller, zumindest körperlich, ausbildungsmäßig, beim Kopf mal, also abwärts des Halses, sind sie früher fertig. Kann man dieses Rad noch zurückdrehen? Sollte man es zurückdrehen?
Ja, wer kann es denn zurückdrehen? Das sind ja eigentlich entweder der DFB als Vorreiter, aber er hat ja nicht jeden Tag, die Spieler. Das heißt, eigentlich müssen es die Vereine machen. Ich denke schon, dass eine gewisse Bescheidenheit in vielen Vereinen drin ist. Nicht in allen, aber in vielen. Das hängt natürlich auch mit den handelnden Personen zusammen. Ja, wenn ich überlege, auch nochmal auf den Norbert Elger zurückzukommen. Der ist halt seit 20 Jahren der A-Jugendtrainer und weiß ganz genau, was die Jungs können müssen. Und sagt denen aber auch, was sie tun müssen, damit sie besser werden. Und ich glaube, das ist ein Hauptpunkt. Heutzutage sind natürlich viele Trainer gar nicht mehr erpicht drauf, die Jungs auszubilden in dem Sinne, sondern wollen selber ihren Karrieresprung machen, ja, wollen Fußballlehrer so schnell wie möglich, wollen dann eben oben reinrutschen. Und ich glaube, darunter leiden die Spieler. Und das ist für mich der größte Punkt. Und da müssen wir hinkommen, dass wir wieder einen Bezug haben zu den Spielern und es nicht uncool ist, auch wenn der Trainer sich mit dem Spieler beschäftigt. Weil heutzutage wird es auch so wahrgenommen, wenn natürlich der Trainer zu oft mit dem Spieler redet und sagt, oh, dein Papa und so weiter. Mhm. Ich weiß schon, wie solche Dinge laufen. Ich glaube, das muss man einfach, man muss den Jungs sagen, pass auf, ihr seid hier, weil ihr Fußballer werden wollt. Ja? Und wir werden alles dafür tun, damit ihr das schafft. Ob Bundesliga schon, wissen wir nicht. Zweite Liga, aber dritte Liga oder zumindest damit er Geld verdient mit dem Fußball. Und ich glaube, das ist der Hauptpunkt der Trainer, dass sie da eben eng dran sind an den Spielern.
Dieses Stichwort, das Rad zurückdrehen, ist ganz spannend. Habe ich gerade noch eine Frage gefunden von den Kesselhelden auf Twitter. Jürgen, die würden gerne wissen, wie siehst du als Trainer, unter anderem damals zum Beispiel von einem Kevin Großkreuz und Vater, also nicht Vater von Kevin Großkreuz, aber Familienvater, wie siehst du als Trainer und Vater diese Social-Media-Aktivitäten der Profis und der Junioren auch. Das ist ja gerade angesprochen, dieses Osterwochenende, als dann diese Fotos aufgetaucht sind. Wie siehst du das? Ist es ein zweischneidiges Schwert oder wie geht man damit um?
Ja, es ist so. Also bei manchen kann man es einfach nicht mehr verhindern. Es ist auch schwierig, sagen wir mal, das Handy aus der Kabine zu verbannen. Das gibt immer Probleme, weil wenn du es knallhart durchziehst, dann erwischst du deinen besten Spieler und musst dem theoretisch sagen, du spielst die nächsten zwei Wochen nicht. Das ist ein Riesenthema. Man muss da die Jungs begleiten, sage ich, egal in welchem Altersbereich, und wenn es zu viel wird, musst du dann irgendwann einschreiten. Aber mittlerweile machen ja die Frauen auch mit. Also es ist ja nicht nur so, dass die Spieler da das Thema vorgeben, sondern dann sind es eben dann auch die Frauen, die dann irgendwelche Modetipps oder mit ihren Kindern und so weiter. Das ist natürlich schwierig, das ist unsere heutige Zeit. Man muss echt gucken, dass es einigermaßen im Griff ist, dass sie nicht jeden Scheiß irgendwo posten, wo sie gerade sich befinden und auch wissen, dass es natürlich nicht nützlich ist, wenn sie nachts um drei sich mit irgendeinem Model fotografieren lassen und das dann eben direkt reinstellen, kommt nicht immer gut an.
Das würde selbst beim Kollegen Meisel nicht so gut ankommen, glaube ich, wenn er das nachts um drei posten würde. Aber das ist, glaube ich, so eine generelle Sache. Ist natürlich schwierig. Du siehst teilweise auch schon die Bilder, auch bei der Weltmeisterschaft, wir müssen gar nicht über den Jugendbereich reden, dass dann quasi erstmal alle Jungs in der Kabine sitzen und das Handy zücken und erstmal irgendwelche Stories hochladen. Das ist eigentlich nicht ganz so einfach, ne?
Nein, es ist nicht mehr verbannbar. Ja, da gehe ich mit Jürgen mit. Das wirst du nicht mehr schaffen. Ja. Du kannst das vielleicht also als Kopf einer Gruppe versuchen, mit deiner Mannschaft intern auf ein Level zu heben, was irgendwie oder zu regeln, was erträglich ist.
Ja, also ich sage es mal, wenn ich jetzt natürlich mir letzte Woche das Video von Balotelli anschaue, irgendeinem sein Handy gibt und sagt, okay, pass auf, wenn ich ein Tor mache, dann weißt du ganz genau, komme ich zu dir und du filmst den Jubel und so weiter. Das sind natürlich Dinge, finde die Jungs geil, aber da muss man auch trotzdem drüber reden. Das ist natürlich ein Profi, der ist, wie er ist. Und der hat natürlich schon so viel erlebt, das muss ein Junge natürlich nicht nachahmen, ne? Das ist klar.
Ich habe die Situation auch gesehen, das ist geradezu absurd. Ja, also da wartet offensichtlich ein Mitarbeiter der Presseabteilung von Olympique Marseille, wartet hinterm Tor an der Seite, wenn er weiß, wenn du scores, kommst du vorbei, dann macht man hier eine Live-Story. Also das ist einfach, ja, Auswüchse, mit denen ich nicht mehr wirklich viel anfangen kann.
Da wünscht man sich doch fast noch irgendwie Spieler zurück, die Küsschen verteilen nach dem Tor, ne? Einfach mal so. Die sind auch dafür schon kritisiert worden vor 3,5 Jahren. Aber das sind Zeiten, ja, das wirst du nicht mehr rauskriegen können.
Nee, aber lass uns doch mal momentan, sage ich mal, der VfB-Nachwuchsmannschaft kommen, die am besten unterwegs ist, nämlich die U19. Die steht vor einer historischen Chance. Die haben die Kollegen aus Freiburg am vergangenen Wochenende im Vorfeld des Hoffenheim-Spiels mit 4-0 aus dem Schliens gefetzt, stehen jetzt im Pokalfinale in Berlin-Potsdam, sind in der Liga auf dem zweiten Platz. Nico Willig, der Trainer. Jürgen, allein schon wegen deinem Sohnemann, da kommen wir nachher noch dazu, bist regelmäßig auf den Plätzen unterwegs. Du siehst diese Mannschaften regelmäßig, diese eine Mannschaft regelmäßig. Wie siehst du sie und wie wichtig ist dann auch vielleicht anschließend dieser ganze Kontext Ausbildung versus Titel?
Ja, also ich habe es auch nie verstanden, dass man immer irgendwann gesagt hat, vielleicht auch aus Selbstschutz oder so, ja gut, wenn wir nichts erreichen, dann habe ich schon mal vorgebeugt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, warum sagt man sowas? Also letztendlich, Titel gehören zum Fußball dazu und gerade als VfB Stuttgart, wenn man natürlich so eine Historie hat, kann man nicht immer sagen, also wir sind immer noch Jugendrekordmeister, aber jetzt streben wir nichts mehr an. Das ist für mich völliger Quatsch. Wenn man die Möglichkeit hat, einen guten Kader zusammen hat, eine gute Mannschaft, und das ist wohl der Fall, so wie man hört, ja, aus Anfangskreisen schon mit der Amerika-Tour und so weiter, ist da wirklich was gewachsen. Die Mannschaft hat sich da wirklich in so einen Flow gespielt, hat da wirklich viele Spiele am Stück gewonnen, hat auch gezeigt, dass sie zurückkommen kann, sind dann im Pokal-Halbfinale gegen Freiburg und gewinnt da, also hochverdient, brauchen wir ja drüber reden, dass Ergebnisse dann noch höher ausgehen können.
Ja,
also es war wirklich einfach top, wie sie das auf den Platz gebracht haben. Jetzt ist man durch den Sieg von Mainz Zweiter in der Verfolgerrolle, muss auch nicht immer schlecht sein. Am letzten Spieltag spielt Bayern noch gegen Mainz, also kann auch noch was passieren. Also man ist da wirklich in einer sehr guten Position und ich glaube, jetzt muss man die Spieler dazu bringen, trotz der Lockerheit und so weiter, aber jetzt hat man Ziele und ich glaube, das ist doch was Schönes. Also ich finde es, für mich wäre es langweilig gewesen, so wie es in U17, das wäre mal 6., 7. oder 8., das ist für mich kein Ziel beim VfB Stuttgart.
Finde ich den richtigen Ansatz, was mich in diesem Feld immer so ein bisschen irritiert ist, immer dann, wenn die Mannschaften schon ganz offensichtlich keine Chance mehr haben auf Titel, dann kommen die sportlichen Verantwortlichen daher und reden von der Ausbildung, die ja so wichtig ist, und hat man dann die Chance, ist es genau andersrum, ja, jetzt wollen wir das Ding auch, ja, also da wäre vielleicht ein Mittelweg erstrebenswert für alle. Spieler, klar, Aidonis Dayaku, die kennen die meisten, aber da sind auch so Jungs drin wie den Flo Kleinhansel, ein Peer Lockel, ein Luca Mack, Ja, immer eine gern genommene Frage. Siehst du da Jungs, die die bald zumindest U21 aufschlagen sollten oder vielleicht sogar höher? Oder ist das eher noch eine Mannschaft, die trotz allem Erfolg, trotz der Welle, auf der sie gerade zu schwimmen scheint, noch eine Weile braucht, bis sich da die einzelnen Personen weiterentwickeln?
Ich glaube, das hat nichts mit der Mannschaft zu tun. Letztendlich gehen ja manche sowieso von Alterswegen in die nächste Stufe rein.
Ja,
manche eben auch aus Förderungsgründen. Ich glaube, dass man einfach wieder von Einzelfall zu Einzelfall schauen muss, was macht Sinn, wo bringt man die Jungs am besten weiter. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, und da hat man irgendwann mal, ich weiß nicht, 2012 habe ich mal eine Mannschaft gehabt, da waren halt von 11 Spielern in der dritten Liga, waren halt 9 aus dem eigenen Verein. Und ich glaube, das sollte es sein, dass die Spieler wieder so eine Identität haben über die U16, U17, U19 in die zweite Mannschaft und dann wieder, das sind manche, da sind schon ein Jahr da, die anderen sind schon 2 Jahre da, dann gehen die vielleicht wieder raus und so haben wir immer wieder was Neues, was da nachgeschoben werden kann. Und ich glaube, wenn erfolgreiche Spieler hochkommen, wenn man sie auch wieder auf die nächste Stufe, weil Männerfußball ist wie was anderes wie Jugendfußball, das, da brauchen wir nicht drüber reden, aber wenn ein Spieler hochkommt, der 15 Tore gemacht hat in der A-Jugend, da bin ich mir sicher, der kommt im anderen Selbstverständnis da hoch als einer, der nur 3 Tore gemacht hat. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Ein gewisses Selbstverständnis strahlt auch der Herr Kabak aber aus auf dem Platz. Auch ein Spieler, der 18, 19 Jahre gerade jung ist, der ein Heidengeld gekostet hat. Was ist das für ein Signal für die eigene Ausbildung, wenn du solche Leute zukaufen musst sozusagen? Wohl wissen natürlich, dass der bisher überragend performt, das kann man ja nicht wegdiskutieren.
Ja, das ist überhaupt kein Zeichen. Ob der jetzt 18 ist, natürlich machen sich die Jungs drüber Gedanken, aber die anderen, die man geholt hat, die sind 20.
Ja.
Und die haben halt keine Leistung gebracht. Also ich sage jetzt mal, wenn der Junge die ersten 2 Spiele versagt hätte, dann hätte jeder sagen können, okay, alles klar, was also jetzt setzt du uns nochmal einen vor die Nase. Aber es war nicht der Fall. Der Junge hat seine Leistung gebracht. Deswegen müssen jetzt alle da letztendlich auch ruhig sein. Das war genau richtig, so einen zu holen. Bei anderen Spielern, das wisst ihr selber, die gar keine Rolle mehr spielen, die auch viel gekostet haben, also da hätte man vielleicht ein bisschen mehr mal nachprüfen müssen, ob das für den VfB dann auch die richtigen sind.
Ja, das ist zumindest meines Wissens bei gewissen Personen unterlassen worden.
Ja, dann weißt du ja viel.
Ich wollte dich nur ein bisschen locken gerade, aber ja, ist ja offensichtlich, ja, wenn ich dann so Leute sehe wie den Maffeo, wie ich war am Trainingslager dabei, wenn du das dann siehst, dann die sportliche Eignung für dieses Level Bundesliga hin oder her, aber das sind gewisse andere Aspekte offensichtlich nicht überprüft worden.
Na, das dann die ja sehr wichtig sind, ja. Wie wir gelernt haben aus den letzten Minuten auch. Es gibt auch so einen weisen Spruch, ich weiß gar nicht, wer ihn geprägt hat, der gesagt, es gibt für mich eigentlich gar nicht alt und jung, es gibt für mich nur gut und schlecht. Wenn wir gerade nochmal über diese ganz jungen Jahrgänge sprechen, Jürgen, wie vermittelt man denn einem Spieler, dass es nicht reicht?
Ja, ich glaube, dass auch da wieder die Offenheit und die Ehrlichkeit das Allerwichtigste ist. Es gibt nichts Schlimmeres für Spieler, wenn sie irgendwo hingehalten werden, wenn sie, komm, warte nochmal 4 Wochen und nochmal und einfach klar mit Kante zu sagen, pass mal auf, Junge, ich mag dich wirklich so, wie du bist ein richtig geiler Typ, aber fußballerisch werden wir dich nicht in die nächste Stufe bringen können und dementsprechend schau dich um, wir helfen dir. Wirklich, du hast ja nichts zu Schulden kommen lassen, deswegen bist du eigentlich ein VfB-Spieler, aber man muss halt das Leistungskriterium natürlich im Vordergrund sehen und deswegen musst du ehrlich mit den Jungs umgehen und wenn du das machst, dann verstehen die das auch und dann gehen sie in die nächste Stufe und bei mir war zum Beispiel, als ich A-Jugendtrainer wurde, war meine erste Maßnahme, den B-Jugendlichen die Hälfte zu sagen, ihr werdet nicht übernommen. Mhm. Und da kamen welche, ich bin auch schon 10 Jahre hier, seit Bambinis, da sage ich, ja, sorry, aber ich bin jetzt da und wir haben uns so entschieden. Also das ist dann nicht einfach, aber ich glaube, eine klare Antwort oder eine klare Aussage ist immer hilfreich, als so ein Rumgeeier nochmal rauszuschieben und dann die Jungs zwischen den Stühlen stehen zu lassen, das bringt gar nichts.
Um vielleicht da mal den Deckel drauf zu machen auf dieses ganze Konstrukt Jugendbereich, vielleicht nochmal abschließend die Frage von Ed Roter Brustring, der fragt, wie siehst du denn im Allgemeinen die Entwicklung des Vereins und auch der Jugendabteilung? Also war der VfB schon mal besser unterwegs, war schon mal schlechter unterwegs? Wie siehst du das Ganze?
Unabhängig von der Tabellensituation der Profis.
Genau, to put it in a nutshell. Also wie ist der VfB deiner Meinung nach unterwegs?
Ja gut, man hat in alles investiert, sage ich jetzt mal. Man hat bei den Profis in die Mannschaft extrem investiert. Das war zu meiner Zeit gar nicht möglich, also so viel Geld auszugeben. Also da konnte ich nicht mehr davon träumen. Ich wollte auch einen Innenverteidiger holen. Und wenn ich dann im Transfermarkt geschaut habe oder Weißkaut, 4 Millionen, und da habe ich gedacht, oh Gottes Willen, aber da kann ich auch selber spielen. Also was da manchmal wirklich auch Preise aufgerufen wurden für Spieler, die einfach dich nicht weiterbringen. Und das ist heutzutage wirklich, hat man viel Geld ausgegeben, hat das NLZ, das Zentrum gebaut, die Plätze erneuert, man hat da viel, viel investiert, man hat in Manpower, man hat viele Leute angestellt für viele Bereiche. Ob das jetzt dann immer besser sein muss, also da bin ich jetzt auch... Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Jungs Ansprechpartner haben und nicht zu viele. Und da muss man echt mit den Jungs arbeiten. Und das ist das, was mir so ein bisschen am Herzen liegt. Ihr müsst wieder viel mehr mit den Jungs auf dem Platz arbeiten. Ja, dieses ganze, Mehmet Scholl hat es angeschoben, das haben andere weitergeführt. Man sieht es jetzt an der Nationalmannschaft. Wir brauchen wieder Spieler, die auf ihren Positionen einfach gut sind. Ja, und das sind Außenspieler, das sind Verteidiger wieder. Wir brauchen wieder Verteidiger, wir brauchen aber auch Torjäger. Wir brauchen Achter, haben wir genug, glaube ich. Da sind wir wahrscheinlich weltweit führend mit Achtern, die alles ein bisschen können. Aber so dieses Richtige, das brauchen wir wieder. Und da glaube ich, da sollte man hinkommen. Und da müssen die Vereine, das ganze Manpower, Theorie und Vorbereitung, Nachbereitung, hilft dir gar nichts, wenn du auf dem Platz nicht mit den Jungs arbeitest. Wenn ich heute wieder U17 Nationalmannschaft sehe, da geht einer rechts durch, der ist pfeilt schnell, der ist überragend, kommt durch. Und was passiert mit der Flanke? Die haut er jedes Mal in das Tor. Also, das sind die Dinge. Da musst du rechtzeitig dran arbeiten. Und ich glaube, wenn ich mich heute noch hinstelle, flanke ich immer noch besser wie viele, viele ganz lang Ausgebildete.
Das ist meine Ansage.
Ja. Wir können es leider nicht überprüfen. Vielleicht das nächste Mal.
Kommt mal zu mir auf den Sportplatz.
Ja, dann würde ich sagen, runden wir diesen ganzen Themenblock mal ab. Oder haben wir noch was, Philipp?
Nee, wir haben jetzt noch einen Jingle, das wir abfahren müssen.
Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka.
Wir haben nämlich noch so eine kleine Kategorie, Jürgen, die wir mit dir jetzt anstellen werden. Es ist kurz und schmerzlos. Ich stelle dir jetzt 3 Entweder-Oder-Fragen und du begründest deine, also du entscheidest dich für ein Ding und begründest das dann bitte. Ja?
So wie Andi Brehme gesagt hat, und der Dings war auch gut.
Der Dings. Du hast lange beim VfB gespielt, du warst auch in Mainz aktiv. Trotzdem frage ich dich, Lieblingsauswärtsstation Nürnberg oder Darmstadt?
Immer Nürnberg.
Ja?
Natürlich. Soll ich das begründen?
Wenn du kannst.
Da war ich 3 Jahre, in Darmstadt war ich ein halbes Jahr. Von dem her habe es dann auch einmal jetzt zuletzt mit den Profis erlebt, als Auswärtsspiel mit der zweiten Mannschaft. Ich glaube zweimal war immer sehr viel, ja, die waren uns nicht so wohlgesonnen. Nürnberg war immer angenehm.
Am Spielfeldrand. Lieber der feine Zwirn oder die Ballonseide?
Jeanshose und Traps, einen anderen sportlichen.
Ein sportliches Oberteil, ja. Ist klar.
Was nicht dreckig wird, wenn man umgegrätscht wird. Ja, weil es ganz einfach.
Eben. Endergebnis, 1-0 oder 5-4?
Mittlerweile bin ich bei 5-4. Vorher hätte ich auch gesagt, 1-0 ist mir lieber, aber mittlerweile will ich einfach ein interessantes Fußballspiel sehen, wo es manchmal hin und her geht und dann eben auch wirklich der Gewinner der Fußball ist. Und ich glaube, das befriedigt dann auch alle. Und du wirst wahrscheinlich von 10 Spielen wirst du 5 mal 5-4 gewinnen und 5 mal vielleicht 4-5 gewinnen. Oder wenn das irgendwie kippt in die richtige Richtung, ist auch gut.
Alles klar. Hervorragend.
Das war's schon.
Ich glaube, wir sind durch für heute.
Ja, mehr oder minder. Es gibt ja jetzt kein Spiel, auf das wir irgendwie groß schauen müssen. Noch, das machen wir in der nächsten Woche. Dann besprechen wir das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Da hat auch Jürgen ja schon gesagt, dass das nicht ganz so einfach wird. Ne? Aber bis dahin fließt noch viel Wasser den Neckar runter, sagt man so schön.
Absolut. Jürgen, wir danken dir. Hat Spaß gemacht. Gerne. Vielen Dank für deine Expertise, für deine klare Meinung auch. Und ja, euch da draußen hat es hoffentlich auch beim Hören Spaß gemacht.
Auch an euch, vor allem vielen Dank für die zahlreichen Fragen, richtig, die eingegangen sind unter dem Hashtag FragKramny. Wir hoffen, dass wir einigermaßen so ein Roundup liefern konnten von dem, was da uns zugetragen wurde und dass ihr einigermaßen zufrieden seid. Auch an Jürgen nochmal von meiner Seite vielen Dank. Ich glaube, wir freuen uns, wenn du gern uns mal wieder bereicherst mit deinen Eindrücken. Das war doch sehr, sehr spannend.
Absolut.
Wir wünschen euch ein schönes VfB-freies Wochenende.
Bis nächste Woche.
Macht's gut.
Ciao.
Fort Cannstatt, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.